SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous mit den Mittagsinformationen von Schweizer Radio. High Noon in Spanien. In Madrid verhandelt der Senat über den Autonomieentzug für Katalonien. In Barcelona könnte in den nächsten Minuten Regierungschef Puigdemont die Unabhängigkeit Kataloniens ausrufen. Traum geplatzt in Basel. Die Fusion von Clariant mit dem US-Konkurrenten ist abgesagt. Doch Clariant-Chef gibt nicht auf. Rentenreform zurück auf Feld 1. Vor dem bundesrätlichen Brainstorming mit den Parteien zeigt sich, ohne CVP gibt's keine Einigung. Und die Europäische Zentralbank will die umstrittenen Anleihenkäufe zurückfahren. Was heißt das für uns Konsumenten, für die Anleger und für die Wirtschaft? Wir erklären's im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Mit Herzklopfen und unterschiedlichen Gefühlen verfolgen die Menschen in Katalonien die Ereignisse. Während das Parlament in der spanischen Hauptstadt diskutiert über die Aufhebung der Autonomie Kataloniens, bereitet sich diese offenbar aufs Gegenteil vor. Der katalanische Regierungschef Puigdemont soll in diesen Minuten die Unabhängigkeit ausrufen. Julia Macher verfolgt für uns die Ereignisse in Barcelona. Frau Macher, in den spanischen Medien kursiert bereits die Unabhängigkeitserklärung. Was steht denn da drin?
Ja, was kursiert, ist ein Antrag der beiden großen Unabhängigkeitsparteien von SPD, in der auch die Partei von Puigdemont ist, und der linksradikalen KUP. In diesem Antrag steht wörtlich, wir konstituieren die katalanische Republik als unabhängigen und souveränen Staat und als demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Das ist, wie gesagt, ein Antrag, über den noch abgestimmt werden muss. Aber das sind schon sehr, sehr klare Worte. Also eine eindeutige Unabhängigkeitserklärung, als man bisher vermutet hat.
Sie sind da mitten in einem Medienzentrum, umgeben von vielen Journalistinnen und Journalisten. Das hört man im Hintergrund. Sie sagten, ein souveräner, demokratischer Sozialstaat. Das wäre ein Text, den Madrid sicher nicht tolerieren würde. Wie wird die spanische Regierung darauf reagieren, wenn es so kommt?
Ja, der Senat berät ja bereits über Zwangsmaßnahmen gegen die katalanische Regionalregierung. Als relativ sicher gilt, dass die katalanische Regionalregierung Grenze abgesetzt wird. Die Staatsanwaltschaft bereitet auch Anklagen vor gegen den katalanischen Ministerpräsidenten, sollte es zu einer Unabhängigkeitserklärung kommen, was sehr wahrscheinlich ist. Es wäre bestimmt eine harte Reaktion, diese Rebellion, dieser Konflikt, dieses Delikt. Es könnte mit bis zu 30 Jahren Haft auch geahndet werden.
Danke nach Barcelona an Julia Machawe und entschuldigen uns für die schlechte Telefonleitung. Nun zu den weiteren Meldungen mit Rebecca Villiger.
Heiraten, Kinder haben, der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau Teilzeit. Dieses traditionelle Familienmodell streben die meisten jungen Erwachsenen in der Schweiz an. Das zeigt die eidgenössische Jugendbefragung des Verteidigungsdepartements. Dass die Eltern beide Teilzeit arbeiten, können sich rund 20% vorstellen. Es wurden insgesamt 50.000 Männer befragt, anlässlich der Aushebung, und 1.800 zufällig ausgewählte Frauen im gleichen Alter. Die Stromversorgung in der Schweiz ist bis im Jahr 2035 gesichert, das sagt eine Studie des Bundesamts für Energie, BFE. Dazu müsse die Schweiz aber im gesamten europäischen Strommarkt eingebettet sein. Laut der Studie hat die Schweiz genügend Kapazitätsreserven im Stromsystem. Nur unter extremen Annahmen würde es ab 2025 in der Schweiz und in den Nachbarländern im Winter Versorgungsengpässe geben. Die Grossverteiler Migros und Coop erhöhen auf nächstes Jahr die Löhne. Die Migros bezahlt 0,5 bis 0,9% mehr. Coop zahlt durchschnittlich 1% mehr. Zudem erhalten die Coop-Angestellten einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Der neue GAV gilt für 4 Jahre und beinhaltet unter anderem eine Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs von 1 auf 3 Wochen. Als erstes Land überhaupt zieht sich Burundi offiziell aus dem Internationalen Strafgerichtshof ICC in Den Haag zurück. Das ostafrikanische Land hatte seinen Austritt vor einem Jahr angekündigt in einem Schreiben an den damaligen UNO-Generalsekretär. Nun ist die einjährige Wartefrist für die Beendigung der Zusammenarbeit abgelaufen. Damit gelte der Rückzug nun, bestätigte ein Sprecher des ICC. Der Strafgerichtshof ermittelt gegen Burundi unter anderem wegen unrechtmäßiger Tötung, Folter oder Verschwindenlassen von Gefangenen. Südafrika und Gambia hatten in den letzten Monaten auch einen Rückzug aus dem ICC angekündigt, ihn dann aber nicht vollzogen. Kubas Behörden haben nach eigenen Angaben keine Hinweise darauf gefunden, dass US-Diplomaten in Kuba Opfer von Akustikangriffen geworden sind. Die US-Regierung hatte entsprechende Vorwürfe erhoben und deswegen Botschaftspersonal abgezogen und kubanische Diplomaten ausgewiesen. Nach der Version der USA erkrankten 22 US-Diplomaten in Kuba an mysteriösen Ohrenleiden. Einige der Betroffenen hätten dauerhaft ihr Gehör verloren. Kuba berichtet nun, es hätten weder mögliche Täter noch Personen mit einer entsprechenden Motivation ermittelt werden können. Die UBS hat im dritten Quartal den Reingewinn um 14% gesteigert auf knapp 950 Millionen Franken, das im Vergleich zur Vorjahresperiode. Das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft habe sich in allen Ertragskategorien verbessert, teilt die UBS mit. In Biel rollen die Fahrzeuge seit heute Vormittag über den neuen Ostast der Autobahn A5. Der rund 5 Kilometer lange Autobahnabschnitt entlastet die Stadt Biel vom Durchgangsverkehr Richtung Jura und Solothurn. Planung und Bau der Strecke dauerten rund 10 Jahre, die Kosten betrugen 1,2 Milliarden. Um die Verkehrssituation in Biel dauerhaft zu entlasten, ist zusätzlich ein Westast Richtung Neuenburg in Planung. Dessen Linienführung ist umstritten. Das Wetter, heute ist es wechselnd bewölkt und stellenweise fällt Regen, besonders in den Alpen und im Osten. Die Schneefallgrenze sinkt auf 2000 bis 1500 Meter. Im Flachland gibt es im Laufe des Nachmittags wieder einige sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad. Dazu bläst zeitweise böiger Nordwestwind. Im Süden dominiert die Sonne und der aufkommende Nordföhn treibt die Temperaturen auf 22 Grad.
In Basel sorgt heute eine geplatzte Hochzeit für Schlagzeilen. Der Chemiekonzern Clariant hatte sich eigentlich mit der amerikanischen Chemiefirma Huntsman vereinen sollen, doch daraus wird nun nichts. Welche Folgen hat das für den Standort Basel? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Er wolle gestalten, nicht gestaltet werden. Das sagte der Vater dieses Fusionsprojekts, Clariant-Chef Harjolf Kottmann, im letzten Mai. Damals kündigte er den Zusammenschluss mit der texanischen Huntsman groß an. Kottmanns Ziel, die Existenz des im Raum Basel verwurzelten Chemiekonzerns langfristig zu sichern. Nach 22 Jahren der Selbstständigkeit müsse Clariant nun grösser werden, um auch in 5 bis 10 Jahren noch gegen die Konkurrenz zu bestehen, so die Überzeugung von Kottmann. Denn rund um Clariant herum fusionieren derzeit tatsächlich verschiedene andere Chemiekonzerne, weil sie von Größenvorteilen, von Synergien profitieren wollen. Das wollte Kottmann auch. Doch bei den Clariant-Aktionären formierte sich Widerstand. Im Sommer trat Whitetail aufs Tapet. Die Investorengruppe hielt damals erst gut 7% der Aktien. Die Investoren warfen der Clariant-Führung vor, nicht alle Optionen geprüft zu haben. Und sie fürchteten, der Zusammenschluss sei schlecht für Clariants Profitabilität. Tatsächlich sind die Margen der amerikanischen Huntsman kleiner als diejenigen des baselländischen Spezialitätenchemiekonzerns. Whitetail nahm mehrere hundert Millionen Franken in die Hand, um weitere Aktien zuzukaufen. Mittlerweile sind über 20% aller Clariant-Titel in ihrem Besitz. Heute haben Clariant und Huntsman die Reißleine gezogen. Sie stoppen die Fusion. Denn Clariant glaubte nicht mehr daran, die für die Fusion nötige Zweidrittelmehrheit der Aktionärsstimmen zusammenzubekommen. Mittendrin in diesem Gezänk zwischen Firmenführung und Großaktionären stehen die 28.000 Angestellten der beiden Konzerne. 1.300 davon arbeiten sowohl bei Huntsman als auch bei Clariant in der Schweiz, vor allem im Raum Basel. Für sie ändert sich vorläufig nun nichts. Doch Clariant-Chef Harjolf Kottmann, der dem geplatzten Huntsman-Deal nachtrauert, machte keinen Hehl daraus, dass er sich weiter nach Partnerkonzernen umschauen will. Er krallt sich offenbar noch immer an sein Motto: Er will gestalten, nicht gestaltet werden.
Evelyn Kobler. Und das erwartet sie unter anderem noch im Rendezvous. Wie im Großen, so im Kleinen. In der EU regen sich Gelüste nach mehr regionaler Mitsprache. Und in der Schweiz wollen die Städte mehr Mitsprache. Doch die ländlichen Gebiete weigern sich. Eindrücke von der Föderalismuskonferenz. Wasser predigen, aber Wein trinken. Wie es Kanzlerin Merkel zusammenbringt, Putin-Freund Gerhard Schröder zu kritisieren, aber ihn als Geheimdiplomaten zum türkischen Präsidenten Erdogan zu schicken. Zuerst aber zur Neuauflage der Rentenreform in der Schweiz. Der Rauch nach dem Knall an den Urnen hat sich verzogen. Seit dem Nein zur Rentenreform ist mehr als ein Monat vergangen. Der Druck auf AHV und Pensionskassen bleibt aber hoch. Und so lädt Sozialminister Alain Berset heute Nachmittag Parteien und Verbände zum großen Brainstorming ein. Wie könnte ein neuer Anlauf zur Rentenreform aussehen? Das große Feilschen hat hinter den Kulissen schon längst begonnen. Dominik Meyer.
Ein Duo rechts der Mitte gibt den Takt vor. Petra Gössi und Albert Rösti, die Chefs von FDP und SVP. Sie wollen rasch einen ersten Reformschritt bei der AHV mit Rentenalter 65 auch für Frauen.
Das Rentenalter-Angleichung, ich denke, da besteht Einigkeit. Alle anderen Punkte sind in der Größe zu verhandeln.
Sagt SVP-Präsident Rösti. Er meint zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Sie wird ansteigen müssen, die AHV braucht mehr Geld. Doch wie stark soll die Mehrwertsteuer steigen? Hier sind sich FDP und SVP noch nicht einig. Und dann ist da noch die Frage, was braucht es, damit das Frauenrentenalter 65 auch eine Abstimmung übersteht? Welchen sozialen Ausgleich braucht es? Wer sehr jung zu arbeiten begonnen hat und wenig verdient, der oder die soll mit 64 in Pension gehen können, ohne dass die Rente gekürzt wird. Das schlägt FDP-Chefin Petra Gössi vor als Ausgleich zum höheren Frauenrentenalter. Denn profitieren von der Frühpensionierung würden vor allem Frauen.
Da sind wir auch bereit, auf die Linke zuzugehen. Kompromissfähigkeit bedeutet eben auch, dass man über seinen eigenen Schatten springt. Und das machen wir mit diesem Schritt.
Nur zieht da auch die SVP mit?
Ja, wir sind gesprächsbereit, weil wir brauchen eine Lösung für die AHV.
Sagt Albert Rösti. Ein rechter Konsens also zeichnet sich ab. Nur die Linke wird sich wehren. Die SP war bei der gescheiterten Rentenreform zwar noch für Frauenrentenalter 65, weil es Teil war eines gesamten Pakets. Jetzt aber sei alles ganz anders, sagt SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi.
Das Frauenrentenalter, die Erhöhung wurde zweimal abgelehnt. Von daher sollte man das Frauenrentenalter ausklammern.
Es müsse noch sehr viel passieren, bis die SP wieder bereit sei zu reden über das Frauenrentenalter 65. Zuerst müssten Frauen gleich viel verdienen wie Männer, sagt Barbara Gysi. Und auch müssten die AHV- und Pensionskassenrenten von Frauen steigen. Nur subventionierte Frühpensionierungen für Frauen mit tiefen Einkommen, wie das die FDP vorschlage, das reiche bei weitem nicht. Auch weil im freisinnigen Modell höchstens eine von 10 Frauen profitieren könnte von der erleichterten Frühpensionierung.
Also es ist ein Weg, der ein bisschen etwas bringt, aber nicht wahnsinnig viel. Und das kann nicht die Lösung sein.
Die Linke also trägt die Reformideen nicht mit. Und so wird einmal mehr die CVP zum Zünglein an der Waage. Und die Christlichdemokraten wissen das.
Es ist sicher so, dass eine Vorlage ohne die CVP kaum Chancen haben wird. Die CVP wird hier eine wichtige Rolle spielen.
Sagt CVP-Ständerat und Sozialpolitiker Konrad Graber. Selbstbewusst stellt seine Partei einen langen Forderungskatalog auf. Sie will etwa höhere AHV-Renten für Ehepaare. Sie verlangt mehr Geld für Frühpensionierungen zum Beispiel als die FDP. Und sie will gleichzeitig mit der AHV auch Reformen bei den Pensionskassen. Nur so komme die CVP ins Geschäft mit den übrigen Bürgerlichen.
Jetzt sind ja alle Parteien wahrscheinlich in der Phase, wo man seine Positionen bereinigt und Forderungen stellt.
Sagt CVP-Stratege Graber. Er lässt aber durchblicken, alles ist verhandelbar. Mitverhandeln wird bald auch Sozialminister Alain Berset. Heute am runden Tisch wird er sich geduldig die unterschiedlichsten Positionen anhören. Danach aber ist er am Zug. Rasch eine AHV-Reform nach bürgerlichem Gusto oder mit mehr Zeit Reformen gleichzeitig bei AHV und Pensionskassen. Der SP-Bundesrat hat die Qual der Wahl.
Dominik Meyer, Sie hören Rendezvous, es ist 16 Minuten vor 1. Immer wieder jammern die Schweizer Städte, dass sie in der Politik zu wenig gehört werden. Doch Versuche, die politische Mechanik zugunsten der Städte zu ändern, sterben regelmäßig schon im Keimstadium ab. Dennoch war das Thema auch dieses Jahr an der Föderalismuskonferenz wieder Thema, wie schon einmal vor 5 Jahren. Doch diesmal kam man zu anderen Schlüssen als auch schon. Aus Montreux von der Föderalismuskonferenz, Sascha Buchbinder.
Die frühere Steinderrätin und Altstadtpräsidentin von Lausanne, Yvette Jacqui, kennt sie alle. Die Klagen, die Forderungen, die Einwände. Wie oft habe sie vom Kanton zu hören bekommen, die Stadt Lausanne sei im Fall nur eine von über 300 Gemeinden der Watt. Forderungen nach einer grundlegenden Reform des Föderalismus, nach mehr Macht für die Städte, Yvette Jacqui hält sie für unrealistisch.
Pragmatisch, institutionell ist das nicht zu ändern. Wenn man etwas daran ändert, wird vielleicht noch mehr Schwierigkeiten bringen.
Das Schweizer System sei kompliziert wie ein mechanisches Uhrwerk. Sie warne vor groben Eingriffen. Die Diskussionen an der Nationalen Föderalismuskonferenz in Montreux zeigen außerdem, dass die Vertreter ländlicher Kantone keine Notwendigkeit sehen, Macht an die Städte abzugeben. Gegen ihren Widerstand lässt sich der Föderalismus aber nicht reformieren. Dafür bürgen der Ständerat und das nötige Ständemehr. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die föderalen Strukturen heute die Lebensräume der Menschen nicht mehr richtig abbilden.
2/3 der Leute arbeiten nicht in derselben Gemeinde, in der sie leben. 20% arbeiten sogar außerhalb des Kantons. Also es passt eigentlich nicht mehr,
sagt der Politgeograf Michael Herrmann. Allerdings fügt er hinzu,
diese Nichtpassendheit der Geometrie hat doch durchaus Vorteile.
In Ländern wie Spanien oder Belgien beispielsweise würden die staatlichen Strukturen den gesellschaftlichen Gegensätzen entsprechen. Aber die Konflikte würden dadurch eher gestärkt als entschärft, so Michael Herrmann.
In der Schweiz stimmt das überhaupt nicht. Wir haben ja verschiedene Romo-Kantone und man ist eben nicht nur Romo, man ist eben auch Wattländer oder Genfer und hat dadurch zusätzliche Identitäten, die eigentlich, weil sie eben nicht passen mit den grossen Konfliktlinien, zur Stabilität des Ganzen beitragen.
Der Zwang zu wechselnden Allianzen führe dazu, dass das System im Alltag flexibler und effizienter sei, als das die überkommenen Strukturen erwarten ließen. Trotzdem klagen die Städte seit langem über die wachsenden Zentrumslasten und ihren geringen Einfluss.
Ja, es ist eigentlich eine komische Klage, weil wenn man hinschaut, jemand, der in der Stadt lebt und da auch politisch aktiv sein kann, hat eigentlich überproportional viel Einfluss. Weil Städte haben typischerweise pro Kopf ein größeres Budget, sie können mehr Geld einnehmen und verteilen, weil sie auch ja noch Steuern der Unternehmen haben und sie haben Einkünfte durch die Verkehrssysteme und sie sind entsprechend einflussreich.
Die Stimmberechtigten der Städte könnten die Zukunft der ganzen Region beeinflussen. Ohne Zahlen, ohne wissenschaftliche Analyse lautet das Fazit von Yvette Jacqui ganz ähnlich. Die städtischen Regionen, das seien Orte,
wo der Puls der Gesellschaft also besonders heiß ist, nicht? Und schnell geht.
Und die Stärke der Schweizer Politik sei eben, dass solche Erfahrungen aus der Praxis gehört würden. Dafür brauche es von den Städten nur eines.
Ich würde sagen, ein Lobby wie die anderen.
Wichtiger als die Diskussion über eine institutionelle Vertretung im Parlament sei, dass sich die Städte in den Vernehmlassungen einbringen, betont Yvette Jacqui. In diesem Zeitpunkt nämlich seien die Fronten noch nicht verhärtet und die Politik zwar diskret, aber wirksam.
Dafür war Altkanzler Gerhard Schröder gerade recht. Im Wahlkampf noch von Merkels CDU für sein Engagement für die russische Erdölfirma Rosneft noch heftig kritisiert, hat Schröder jetzt geschafft, was der Regierung Merkel nicht gelang, nämlich den Menschenrechtler Peter Steudner aus der türkischen Haft zu befreien. Den türkischen Präsidenten konnte Gerhard Schröder offenbar persönlich überzeugen bei einem Treffen in Istanbul im September. Die Idee zu dieser Vermittlung wiederum hatte Außenminister und Schröders Parteifreund Sigmar Gabriel. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, Kanzlerin Merkel war mit dem Vorgehen einverstanden. Frage an Heribert Prantl, den Ressortleiter Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung. Einerseits Gerhard Schröder öffentlich kritisieren wegen seiner Nähe zu Russland und gleichzeitig seine Hilfe annehmen. Wie glaubwürdig ist da Angela Merkel?
Nun ja, ich glaube, es ist keine Frage von Glaubwürdigkeit. Es geht darum, was hat Erfolg, und es geht hier um Menschenrechte. Es geht darum, inhaftierte Menschen, in dem Fall Peter Steudner, einen Menschenrechtskämpfer, aus der Haft frei zu bekommen. Und da nehme ich jede Hilfe und nutze jede Hilfe, die notwendig ist. Wenn Angela Merkel es aus irgendwelchen angeblichen Glaubwürdigkeitsgründen nicht täte, wenn sie jemanden, der den Draht zu Erdogan noch hat, nicht nutzen würde, dann fände ich das fatal. In dem Fall finde ich es völlig richtig, dass man hier keinen Wahlkampf betreibt. Man muss sehen, sehen, dieses Gespräch hat mitten im Wahlkampf stattgefunden und ich finde es gut, dass man den Wahlkampf beiseite schieben kann und sagen kann, da ist jemand, der helfen kann. Und Gerhard Schröder war derjenige, der zusammen mit Frankreichs Präsidenten Jacques Chirac damals die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen durchgesetzt hat. Und aus den Gründen bestand und besteht weiterhin ein guter Kontakt zu Erdogan. Den zu nutzen, finde ich richtig wichtig. Und den auch weiterhin zu nutzen, finde ich auch richtig.
Bei solchen Deals gibt ja meistens jede Seite etwas. Was hat denn wohl Deutschland gegeben?
Ich glaube nicht, dass da eine große Gegengabe gab. Ich glaube, es war ein Akt auch des persönlichen Einvernehmens zwischen den beiden Verhandlern. Und es war die Erkenntnis, die Schröder wohl Erdogan nahebringen konnte, dass es Zeit ist, auch zu zeigen, dass man nicht nur destruktiv agiert, sondern dass man eine Geste macht.
Also Sie denken, das ist eine Art Signalhandreichung. Wir finden euch doch nicht so schlimm, wie wir tun nach außen.
Ja, dieses Regime Erdogan ist schlimm, aber ich denke, Schröder konnte Erdogan klar machen, dass es ein Zeichen braucht, dass Verbesserungen möglich sind. Und es ist ja der Zukunft nicht gedient, wenn wir, was Türkei und Europa betrifft, nur den Worst Case an die Wand malen, sondern ich denke, eine gute Zukunft mit der Türkei ist nur denkbar, wenn sich die AKP, das heißt auch, wenn sich Erdogan wandelt. Und vielleicht war das Gespräch von Schröder mit Erdogan ein Anstoß, eine Anregung in diese Richtung, den Erdogan doch ein bisschen zum Nachdenken zu bringen. Und vielleicht war diese Freilassung ein erster Akt des Nachdenkens.
Damit wir es noch präziser haben, also wenn die deutsche Regierung öffentlich mitteilt, Erdogan vertrete keine europäischen Werte, Beitrittsgespräche der EU mit der Türkei seien schwierig und hintenrum verhandelt man, und zwar nicht mal auf offiziellem diplomatischen Weg. Welches Signal sendet denn da die Regierung Merkel an die Türkei?
Nun ja, man könnte sagen, das ist doppelzüngig oder vielleicht die Zunge ist mehrfach gespalten. Aber bei der Verbesserung von Beziehungen, denke ich, ist vieles erlaubt. Mich stört eher, dass diese Verhandlung, diese Vermittlungsmission von Schröder so öffentlich geworden ist, dass die SPD und in gewisser Weise auch die ganze Bundesregierung, die bisherige, damit wirbt. Geheimverhandlungen sind nur dann Geheimverhandlungen, wenn sie geheim sind. Und nur dann kann ich diese Kanäle weiterhin so nutzen, wie sie jetzt genutzt worden sind. Es ist ja nicht nur Steutner in Haft gewesen. Es sitzen ja noch andere in Haft, Yürzel zum Beispiel. Und auch da wäre es denkbar, dass Schröder vermittelt. Wenn nun das Geheime öffentlich wird, ist es eher schwieriger. Ich wünsche mir das ganz gleich, auf welchen Kanälen, auf diplomatischen, auf schröderschen, auf sonstigen, es möglich wird, dass sich die Verhältnisse und die Beziehungen zur Türkei und auch zu Russland wieder verbessern. Das setzt natürlich voraus, dass Erdogan seine Politik ändert. Und wie ich es hinkriege, unter wessen Vermittlung ist es, ich es hinkriege, ist mir eigentlich völlig egal. Und ob jetzt die Presse in Italien oder in Deutschland oder in der Schweiz oder in Frankreich schreibt, da ist ein doppelzüngiges Spiel im Gang, ist mir auch egal. Wichtig ist der Erfolg und wichtig ist, dass ich Erdogan bewege, seine autokratische und menschenrechtsfeindliche Politik wieder zu ändern. Ob das auf üblichem oder auf unüblichem diplomatischen Weg geschieht, ist mir egal.
Sagt Heribert Brandl, Ressortleiter Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung im Rendezvous. Im Mai waren sie plötzlich da, die Terroristen des IS, und erklärten die Stadt Marawi im Süden der Philippinen für besetzt. Sie wollten dort ein Kalifat errichten. Doch der philippinische Präsident Duterte zögerte nicht lange und verhängte das Kriegsrecht. Heute, 5 Monate später, nach 10 Häuserkampf und vielen Bomben, hat es in Marawi kaum noch IS-Terroristen. Dafür liegt fast die ganze Stadt in Trümmern. Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger hat sich das Kriegsgebiet am Montag angeschaut.
Am Montag wurde noch immer geschossen. Regierungssoldaten kämpften wenige hundert Meter entfernt mit den letzten Extremisten um die letzten Häuser. Vom Stadtkern war nach monatelangem Häuserkampf und unzähligen Bombenabwürfen wenig übrig geblieben. Müde Soldaten lehnten an ihren gepanzerten Fahrzeugen. Ein streunender Hund bellte wild, zu verängstigt, um näher zu kommen. Verwesende Knochen lagen vor einer Ruine. Darin muss sich einst ein Schuhladen befunden haben, die Schuhe in wildem Chaos am Boden verstreut. In großen schwarzen Lettern war IS, Islamischer Staat, oder Maute, der Name der lokalen Terrorgruppe, auf Hausfassaden aufgesprayt, die von Schüssen durchsiebt waren. Doch obwohl noch immer gekämpft wurde, feierten einige hundert Soldaten in den Ruinen der lokalen Hochschule das Ende der Besatzung von Marawi und dass sie überlebt hatten. Omar, ein Captain, hatte 5 Monate lang ununterbrochen gekämpft und 2 seiner Männer verloren.
I'm so happy it's over. I'm so happy for the people of Marawi.
Ich bin glücklich, dass das alles vorbei ist. Ich bin froh für die Bewohner von Marawi und für meine Männer, aber nicht für die, die ihre Ehemänner und Väter verloren haben. Um sie habe ich im Stillen geweint. In den vergangenen Monaten kündigte Präsident Duterte mehrfach das Ende des Krieges an, doch während Monaten kam das Ende nicht. Denn die philippinischen Soldaten sind zwar erfahren im Dschungelkampf, nicht aber im Häuserkampf. Unter den mehr als 900 Extremisten jedoch waren auch Ausländer, die in Syrien und dem Irak gekämpft hatten und im Häuserkampf erprobt waren. Zudem hatten die Dschihadisten die Besatzung der muslimischen Stadt Marawi während Monaten vorbereitet. Captain Omar sagt, er habe nicht mehr daran geglaubt, lebend nach Hause zu kommen.
I almost died 5 times.
Ich bin 5-mal beinahe gestorben. Einmal haben die Extremisten mit einem Granatwerfer auf mich geschossen. Andere Male entkam ich nur knapp den Gewehrkugeln. Die Stadt ist so groß, dass ich am Anfang dachte, die erobern wir nie mehr zurück. Wir mussten uns Haus für Haus, Zimmer für Zimmer vorkämpfen. Die einzige Freude war, wenn wir wieder einmal einen heißen Kaffee trinken konnten. Doch auch wenn die Kämpfe nun vorbei sind, die Krise ist es noch längst nicht. Außerhalb der Kriegszone strecken Vertriebene ihre Hände in die Luft und versuchen, ein Lebensmittelpaket zu ergattern, das Helfer von Lastwagen werfen. Mehr als 350.000 Menschen wurden aus der Stadt und der Umgebung vertrieben. Die meisten wohnen bei Verwandten, andere in Evakuationszentren. Ihre Häuser sind ganz oder teilweise zerstört. Noch gäbe es keinen Plan, wann diese Menschen zurückkehren könnten und wohin, sagt Sia Alonto Adion, der Sprecher des Krisenstabs der lokalen Regierung.
There's no official plan as of today.
Wir werden temporäre Unterkünfte bauen. Wir hoffen, dass die Regierung genügend Geld zur Verfügung stellen wird, um die Stadt wieder aufzubauen. Aber dieser Krieg kann nicht nur mit Gewehrkugeln gewonnen werden. Das war keine nationale Befreiungsbewegung, die die Stadt besetzt hat, sondern der Islamische Staat, der seine Ideologie hier erfolgreich verbreiten konnte. Knapp 1 Milliarde Franken soll der Wiederaufbau ungefähr kosten. Nebst dem Wiederaufbau brauche es jedoch ein Umdenken in der Regierung, die weit entfernt in Manila sitzt und von der sich viele Muslime auf Mindanao vernachlässigt fühlen. Aber auch in der muslimischen Gemeinschaft brauche es ein Umdenken, sagt Imam Abdul Hamid Amer Bitor, ein lokaler religiöser Führer.
All of us angry with this ISIS or Maute. Marawi became a lost city now.
Wir sind alle wütend auf den Islamischen Staat und den Maute-Clan. Die muslimische Stadt Marawi ist nun eine verlorene Stadt und der Islam wurde missbraucht. Wir müssen den Menschen klarmachen, dass Islam Friede bedeutet und nicht Krieg. Das und die Wunden zu heilen, wird länger dauern, als die zerbombte Stadt wieder aufzubauen.
Karin Wenger. Gleich 1:01, Zeit fürs Tagesgespräch über die Geldpolitik der EZB und die Folgen für uns alle. Im 1. und 4. gleich nach den Schlagzeilen mit Rebecca Villiger.
Das katalonische Parlament hat begonnen, über eine Unabhängigkeitserklärung zu beraten. Gleichzeitig beschäftigt sich der spanische Senat in Madrid mit Zwangsmaßnahmen gegen Katalonien. Die spanische Regierung will die Regionalregierung Kataloniens absetzen und die Kontrolle über mehrere Regionalbehörden übernehmen. In beiden Parlamenten ist noch kein Entscheid gefallen. Junge Erwachsene halten an traditionellen Familienmodellen fest, zeigt die eidgenössische Jugendbefragung. Die meisten wollen heiraten und Kinder haben. Am beliebtesten ist das Modell des Vollzeitarbeitenden Mannes und der Teilzeitarbeitenden Frau. Die Stromversorgung in der Schweiz ist bis im Jahr 2035 gesichert. Das sagt eine Studie des Bundesamtes für Energie. Die Schweiz habe genügend Kapazitätsreserven im Stromsystem.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.